Benjamin Adrion hat zwei Berufsleben. In seinem ersten Berufsleben war er Fußballer beim VfB Stuttgart und später bei St. Pauli. Dann, in seinem zweiten Berufsleben, wurde er Gründer einer Organisation, die sich für faires Trinkwasser einsetzt. Die heißt Viva Con Agua und viele kennen die vielleicht über das zugehörige Mineralwasser oder über diese Pfandbecher-Sammelaktionen auf Konzerten und Festivals. Benny Adrion engagiert sich in diesem Kontext jetzt schon seit 18 Jahren. 2009 hat er dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen und jetzt dieses Jahr den Sonderpreis des Deutschen Gründerpreises gewonnen. Und er selbst findet immer wieder Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Berufsleben, zwischen Sport und seiner neuen Tätigkeit, aber gleichzeitig kann er auch sehr genau differenzieren, wie ihn beides auf so eine ganz unterschiedliche Art zufrieden macht.
Ja, ich glaube, es gibt Parallelen. Es gibt auch Grenzen. Also es ist dann doch was anderes, ob man einen Sport macht, den man einfach nur spielt, weil der so Freude macht und vielleicht macht man den dann auch gut, aber es ist irgendwie so eine ganz direkte, so ein ganz direkter Flow-Zustand. Und bei der Arbeit ist der nicht immer einfach herstellbar. Also eine Excel-Tabelle bringt dich nicht sofort in so einen spielerischen Flow.
Im Interview spricht Benny Adrion über seine beiden Karrieren. Über die Glücksmomente beim Tore-Schießen und über diese ganz anderen Glücksmomente in Südafrika. Er spricht auch über schwierige Momente. Zum Beispiel über den, als er bei Jan Böhmermann in der Sendung war und Böhmermann sein Viva Con Agua-Imperium so richtig aufs Korn genommen hat. Mit einem Mal war da diese scharfe Kritik. Und wir stellen im Gespräch die Frage, lässt sich in der richtigen Welt eigentlich genauso zurückkommen wie im Fußball nach einem Gegentor? Kann man einfach dranbleiben, weiterspielen, ausgleichen? Das werden wir versuchen zu beantworten. Ich bin Nadine Böß, in der FAZ verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance und Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Hallo Benny Adrion.
Hallo.
Du bist ja ein ganz bunter Vogel hier als Podcast-Gast. Du bist ja ehemaliger Fußballer. Du bist Gründer und Chef der Viva Con Agua Stiftung, die sich für sauberes Trinkwasser auf der ganzen Welt einsetzt. Und die steht auch hinter zwei Sozialunternehmen. Und jetzt gerade hast du mitten in Hamburg die Villa Viva gegründet und ein riesen Hochhaus gebaut mit euren Büroräumen drin, mit einem Hotel drin, mit einem Gasthaus drin. Und das wird jetzt in wirklich Kürze eröffnet. Hier im Podcast Beruf und Chance geht es ja immer darum, wie Arbeit glücklich macht. Und ich frage einfach mal so ganz direkt, was macht dich am glücklichsten? Fußballspielen, Wasserprojekte oder jetzt Bauherr sein?
Ach, ehrlich gesagt, am glücklichsten macht mich Familie, wenn du das so aufzählst. Da können die beruflichen Sachen dann nicht ganz mithalten. Wenn man mal die verschiedenen so beruflichen Ebenen miteinander vergleicht, dann glaube ich alles zu seiner Zeit. In der Zeit, wo ich Fußball gespielt habe, hat mir das große Freude gemacht. Das, was wir jetzt machen, macht auch riesengroßen Spaß. Also gerade Villa Viva, jetzt geht's endlich los. 7 Jahre lang haben wir drauf hingearbeitet und hingefiebert. Und jetzt ist es endlich soweit, das Haus, das Brunnen baut, geht, macht die Türen auf und das ist natürlich wahnsinnig aufregend. Es ist gar nicht so sehr dieses Bauherrsein, sondern einfach, also jetzt gerade geht es ja darum, dass da ganz viele Künstlerinnen reinkommen, dass da alle Freunde und Freundinnen zum ersten Mal ins Haus reinkommen und dass einfach dieser, wir sagen ja immer so gerne Zirkus der Zukunft, so ein bisschen dieses Bunte an dem Ganzen da einfach zum Leben kommt. Und das macht schon wahnsinnig viel Spaß und ist auch natürlich was ganz was Neues. Und von daher, gerade jetzt im Moment, ist Villa Viva natürlich wunderbar.
Aber ist das so eine andere Art von Glück als das, was man empfindet, wenn man ein Tor schießt?
Ich habe nicht so viele Tore geschossen. Später beim FC St. Pauli, wer genau nachguckt, kann das recherchieren. Aber gut, das Torschießen ist natürlich ein wahnsinniges, euphorisches Gefühl, jetzt und hier und alles ja schäumt über und so weiter und so fort. Diese wahnsinnige Freude in dem Jetzt, das lässt sich natürlich nicht so einfach reproduzieren neben dem Fußballplatz. Alles, was ich mit Viva Con Agua jetzt seit 18 Jahren so erlebe, ist ja so ein bisschen so eine, vielleicht auch eher Zufriedenheit, sowas. Also die Mischung zwischen etwas zu tun, was einen fordert und was auch die eigenen Fähigkeiten teilweise auch überschreitet, ja, und dann muss man lernen. Und gleichzeitig eben auch etwas, wo man zumindest, oder wo ich zumindest das Gefühl habe, ey, es ist so, sinnvoll, wie wir können. Es ist einfach auf der richtigen Seite der Geschichte in Anführungszeichen. Es ist einfach auch der Versuch, unsere Tätigkeit mit Mehrwerten auch für andere Leute zu verbinden. Die Vision Wasser für alle bei Viva Con Aqua steht am Ende über allem oder unter allem, wie auch immer, ist einfach der Treiber für uns, Kernmotivation. Und wenn man am Ende des Tages auch einfach sieht, wie die Leute davon profitieren, sowohl in den Wasserprojekten, in den Gebieten, wo wir die Wasserversorgung sicherstellen, aber auch hier, wenn die Leute einfach bei Viva Con Aqua zusammenkommen und eine gute Zeit haben, sich untereinander gut verstehen und daraus dann wieder was Neues entsteht, das ist dann einfach, ja, gibt einem eine Zufriedenheit, wo man das Gefühl hat, okay, das, was wir tun, ist irgendwie, ja, wie gesagt, auf der guten Seite der Welt, so mäßig.
Du hast gerade schon mal so das Stichwort gegeben, an die Grenze gehen oder auch die Grenze durchaus mal überschreiten. Da muss ich jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben vor ein paar Tagen schon mal versucht, diese Podcast-Folge hier zu machen. Da ging es dir aber eigentlich gar nicht so gut. Und es waren irgendwie sehr fordernde Bedingungen. Wir waren noch in einem nicht ganz fertigen Viva-Villa-Baustellen-Setting. Und ich glaube, du hattest dir sehr viel auf einmal vorgenommen und warst irgendwie relativ gestresst. Und am Ende hat diese Folge dann auch nicht so wirklich gut geklappt. Und wir müssen das Ganze jetzt nochmal wiederholen. Bist du so ein Typ, einer, der sich tendenziell lieber mal ein bisschen zu viel zumutet und dann hinterher feststellt, ah, war doch nicht so gut?
Ehrlich gesagt, glaube ich, hätte man es auch so lassen können, wie es war. Es war nur so, das hast du ja mitbekommen, es war einfach wahnsinnig volle Tage, gerade die beiden Tage da, wir sind rumgerannt, wir hatten noch vorher die Begehung mit unseren südafrikanischen Freunden, dann saßen wir vor allem, wir saßen ja auch so in der Ecke, also ich war so mit so einer gekrümmten Körperhaltung in dieses Mikrofon rein.
Weil du es nicht geschafft hattest, irgendwie einen Raum zu besorgen.
Ja, genau, weil überall irgendjemand gebohrt hat oder gehämmert hat. Und dann saßen wir da so in gekrümmter Haltung und du hast einfach auch wichtige Sachen angesprochen, die über die ich gerne spreche, über die ich wichtig finde zu adressieren und sie dann aber richtig zu adressieren und so, dass man ihnen gerecht wird. Und da wir das Gespräch da einfach so zwischendurch geführt haben, ohne letztendlich auch Vorbereitung, ohne genau zu wissen, worüber reden wir, was ich immer eigentlich mag, spontan auch zu sprechen und nicht alle Fragen schon durchzugehen. Und trotzdem war es dann so, dass ich einfach danach das Bedürfnis hatte, das nochmal zu machen und es gut zu machen, gründlich zu machen und allen Leuten, die letztendlich ja hinter diesen wichtigen Themen stehen, denen auch gerecht zu werden. Und vor allem wird das ja hier veröffentlicht, wahrscheinlich genau zu der Zeit, als gerade das Soft-Opening von der Villa Viva stattfindet. Und deswegen, ja, lieber einmal ordentlich als so hingeschlampt. Von daher, das ist mir schon wichtig, ja, auch eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen. Also auch die Sachen, die wir machen, gut zu machen. Deswegen, ich meine, das hat angefangen wie so eine Hippie-Veranstaltung damals. Wir haben einfach so losgelegt. Wir hatten keinen Businessplan, wir hatten kein Geld, wir hatten nichts. Es war einfach wie eine Bewegung, die einfach losgegangen ist von den Leuten, die das dann unterstützt haben, diese Plattform gefüllt haben mit Leben. Und ja, am Anfang ja aus diesem FC St. Pauli-Kontext heraus, wo alles angefangen hat, einfach das Ding mit Leben gefüllt haben. Und jetzt gibt es uns 18 Jahre. Trotzdem sind wir nicht nur in so einem Hippie-Status dann verharrt, sondern haben und bis heute versuchen das halt auch immer weiter auch professionell anzugehen. Mhm. Und das ist ja dann die Verbindung aus dieser Freude und dem Spielerischen und gleichzeitig auch eine hohe Qualität.
Lass uns doch mal, bevor wir diese ganze Geschichte von Viva Con Aqua nochmal aufrollen, was wir, glaube ich, tun müssen, weil das ja hier auch irgendwie deine Karrieregeschichte werden soll. Lass uns mal kurz noch in der Gegenwart irgendwie bleiben. Wir sind ja zusammen, wie wir gerade schon erzählt haben, in der Villa Viva gewesen. Wir haben da Hotelzimmer besichtigt und du hast mir erklärt, warum es da keine Fernseher geben wird, weil die nicht so nachhaltig sind. Und ich habe gesehen, dass Jan Delay und Barbara Schöneberger dort Suiten entworfen haben. Wir waren auf der Dachterrasse, wo man bis zum Hamburger Hafen gucken kann. Ja, es gab eine coole Bar. Und jetzt müssen wir aber trotzdem, glaube ich, nochmal ganz von vorne so ein bisschen erklären, was ist denn eigentlich so die grundlegende Idee? Was hat so ein Hotel und ein Gasthaus und ein Haus, in dem auch eure Büroräumlichkeiten letztlich sind, mit sauberem Trinkwasser zu tun? Wie hängt das zusammen?
Und da ist ja erstmal wichtig, dass wir feststellen, was Viva Con Aqua ist. Viva Con Aqua ist einfach ein Netzwerk, was sich einsetzt, eine Community, die sich einsetzt für sauberes Trinkwasser. Egal, was Viva Con Aqua macht, das hat am Ende irgendwas mit sauberem Trinkwasser zu tun. Mit konkreten Projekten, die wir unterstützen, mit Kommunikation für das Thema, mittlerweile auch für Advocacy, also eben auch Kampagnen oder politische Arbeit ein bisschen an der Stelle. Wir waren zum ersten Mal in New York auf der UN-Konferenz in diesem Jahr und so weiter. Also Am Ende alles für die Vision Wasser für alle, alle für Wasser. Und die Grundlage dafür oder die Bedingungen, damit es auch irgendwie zu Viva con Agua passt, ist, was wir All Profit nennen. Das heißt, die Idee, ja so ein bisschen auch in Abgrenzung zu diesem Non-Profit, All Profit, die Idee, dass das, was wir da machen, auch einfach zum einen Spaß macht, etwas mit universellen Sprachen zu tun hat, Musik, Kunst, Sport, Menschen inspiriert auf der Ebene und dass es eben nicht nur so ein schlechtes Gewissen und so ein erhobener Zeigefinger ist, sondern dass die Leute, die Viva con Agua unterstützen, dabei auch Spaß haben können und dass es spielerisch sein darf. Das ist ganz wichtig und so gibt es halt einen riesengroßen gemeinnützigen Anteil, einen ehrenamtlichen Bereich mit ganz vielen bunten Aktionen, Pfandbecher sammeln auf Musikfestivals, Spendenläufe, ehrenamtliche Aktionen in allen möglichen Städten. Es gibt Crews in 55 Städten in Deutschland, unter anderem ja hier auch in Frankfurt. Und das ist mal der Kern von Viva con Agua. So, und jetzt gibt es seit 2010 ein erstes Social Business, das Viva con Agua Mineralwasser. Immer wenn ich über dieses Mineralwasser rede, weise ich darauf hin, bitte nicht kaufen, wenn es nicht sein muss. Leitungswasser trinken, die ökologischste Variante in Deutschland ist immer Leitungswasser zu trinken. Das steht auf einigen der Flaschen ja sogar drauf. Ich glaube, wir sind das einzige Mineralwasser, bei dem es auch um Leitungswasserwerbung geht. Trotzdem haben wir ein Mineralwasser, was den Menschen die Möglichkeit gibt, eine soziale Alternative zu machen. Eine soziale Alternative zu herkömmlichen Wasserherstellern, die ja mitunter auch sehr weit herkommen, wenn man an Evian denkt, wenn man an San Pellegrino denkt oder an Fidschi-Wasser, dann wird da teilweise Wasser durch die ganze Welt geschippert. Es gibt Wasser von Coca-Cola und von Nestle und von allen großen Unternehmen und da wollen wir eine soziale Alternative sein. Und
wenn ich das kaufe, dann kommt ein Anteil auch?
100% der Gewinne gehen in den sozialen Kreislauf, 60% über Viva con Agua und 40% über die dort tätigen ja Investoren, wenn man so will, die ja von Anfang an gesagt haben, wir wollen keinen einzigen Cent damit verdienen, wir kriegen unsere Investitionen zinsfrei zurück und alles darüber hinaus geht in soziale Projekte, das spenden die wieder oder investieren das in neue soziale Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Goldeimer oder andere. Und deswegen 100% aller Gewinne geht wieder in den sozialen Kreislauf, 60% über Viva con Agua dann in die Wasserprojektarbeit.
Und wie ist es jetzt, wenn ich mir ein Hotelzimmer künftig bei euch buch in der Villa Viva?
Bei der Villa Viva muss man zwei Sachen voneinander unterscheiden. Man muss zum einen sehen, es ist zum einen ein Hotel, ein Gasthaus, wie auch immer man das dann nennt, wo es 140 Zimmer geben wird, wo wir einen Hotelbetreiber mit dabei haben als Joint Venture Partner und wo mindestens 40% aller Gewinne aus diesem Gasthaus an Viva con Agua gehen. Das heißt, von jedem Drink, von jeder Übernachtung und von allem, was in diesem Haus passiert, da bleibt dann hoffentlich am Ende des Tages auch was hängen und 40% davon von diesen Gewinnen geht dauerhaft in die Wasserprojekte. Das ist die erste Ebene, die alle sehen können, beziehungsweise wo jetzt die Action auch passiert natürlich, wo die Gäste dann jetzt kommen ab dem 16.11. Dahinter steht das Haus selber, das haben wir auch gebaut. Ein Haus, das Brunnen baut. Das Haus gehört zu 67% Viva con Agua. 33% davon hat eine Shareholder-Gang. Da ist zum Beispiel Jan Delay mit dabei, das Bela B. mit dabei, es sind die Braunbrüder von Miniatur Wunderland dabei, Holger Hübner vom Wacken-Festival, Tim Melzer, Mitra Kasai und viele andere mehr. 19 Privatpersonen, die haben alles bezahlt. Viva con Agua hat gar nichts bezahlt.
Also kein Spendengeld
da. Kein einziger Cent. Nicht Spendengeld, aber auch kein anderes Geld. Viva con Agua hat keinen einzigen Cent in dieses Haus investiert und damit auch nicht in das Hotel. Und trotzdem gehört Viva con Agua 67% von diesem Haus und 33% dieser Shareholder-Gang. Und das heißt, es ist ein Ort entstanden, der mehrheitlich der Gemeinnützigkeit gehört und langfristig ihr dienen soll. Und natürlich muss man bei dem Haus, kann man nicht sagen, ja, von Anfang an geht ganz viel Geld in die Wasserprojekte. Warum? Weil das Haus ja nur eine Mieteinnahme hat. Und diese Mieteinnahme vor allem dafür dient natürlich erstmal die nachhaltige Bank wieder zu bedienen, den Kredit abzubezahlen. Wenn das passiert ist in etwa 25 Jahren, dann kommt da jedes Jahr Millionenbeträge in die Wasserprojekte, auch auf Seiten des Hauses. Auf Seiten des Hauses werden es 67% der Gewinne sein. Von daher haben wir hier langfristig nicht nur einen Ort gebaut, der einfach insgesamt dieser Vision dienen wird, sondern auch sehr viel Brunnen bauen wird. Deswegen sagen wir auch ein Haus, das Brunnen baut. Das heißt, wir können zum einen über Tourismus reden und über Hotel und muss das sein oder wie finde ich das? Wir müssen aber auch über Stadtentwicklung reden und die Frage, wem gehört unsere Stadt? Wem gehören die Hochhäuser in unserer Stadt? Und neben uns kann ich eins sagen, alle Hochhäuser in unserer Nachbarschaft gehören irgendwelchen Hedgefonds, irgendwelchen Kapitalanlegern und irgendwelchen anderen Versicherungsgesellschaften, die völlig anonym keinerlei Interesse haben, was in diesem Stadtviertel passiert. Und das ist bei uns anders. Wir sind von Anfang an Teil in diesem Stadtteilbeirat des Münzviertels und fühlen uns auch als Interessenvertreter der Nachbarschaft. Und deswegen bin ich der Meinung, ist es nur notwendig, diesen Diskurs sehr kritisch zu führen, genau hinzugucken, aber das dann auch bis zum Schluss zu machen und dann eben festzustellen, wir brauchen neue Wege, wer unsere Städte baut, wie unsere Städte gebaut werden und wer von der Wertschöpfung profitiert. Und meistens ist es so, dass es immer weniger Leute sind, die eh schon viel zu viel Geld haben und das ist in unserem Fall einfach anders.
Ja, interessant. Ich merke schon, du hast ganz schön viel übers Bauen und über Hochhäuser anscheinend auch gelernt in dieser Zeit, weil deine persönlichen Anfänge sind ja durchaus anders. Und wir sind ja auch ein bisschen hier, um über deine Karriere zu reden. Wir haben es schon angeschnitten. Die ist ja irgendwie doch relativ wechselhaft gelaufen. Du bist eigentlich Fußballer und du bist auch in der Fußballfamilie groß geworden. Ich habe es, glaube ich, schon erzählt. Ich habe einem Kollegen, der ehemaliger Sportredakteur ist, davon erzählt, dass wir uns treffen und der sagte sofort, ach Adrian, ist es nicht dieser ehemalige U21-Nationaltrainer? Und dann sage ich, nee, es geht um seinen Sohn. Und ja, er meinte halt nicht dich, sondern deinen Vater. Und das hat bei mir so die Frage geweckt, wie selbstverständlich war das mit dem Fußball eigentlich für dich so von frühester Kindheit an? Wie war das bei euch zu Hause? War so dieses Fußballerkarriere-Anstreben, wovon viele kleine Jungs so träumen, war das bei euch so ein Normalfall?
Also ich kann aus meiner Wahrnehmung sagen, ich habe Fußball einfach gespielt draußen auf der Straße und habe da gegen die Wand gekickt und hatte darauf Bock, hat mir Spaß gemacht. Ich meine, Eltern wollten mir da immer so mal ein Instrument nahelegen, ich hatte keinen Bock drauf, so bin ich raus, hab gespielt. Wir hatten so ein Steintor, wir hatten auch eine Garage, die sich hervorragend geeignet hat und so weiter. Wir hatten auch den fiesen Nachbar mit dem fiesen Hund, wo der Ball nicht reinspringen durfte. Und all das, meine ersten Erinnerungen an Fußball sind da auf der Straße. Und dann irgendwann hat aus meinem Dorf jemand gesagt, komm doch mal ins Training. Und das hat dann so eine Weile gedauert, bis er mich überredet hat. Und dann bin ich beim VfB Neckar-Ems da hingegangen und habe da weitergespielt. Und es war immer so, ich war immer so in meinem Altersdings so, gab es immer ein paar, die vielleicht auch einen Ticken älter waren oder so, die immer so besser waren. Und es ist mir damals aufgefallen, okay, es dauert nicht lange, dann bin ich genauso gut wie die. Also es hat sich so für mich so ergeben, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann irgendwie das, was die machen, dann auch so schnell lernen. Und so ging es dann halt weiter. Und dann irgendwann bin ich dann weiter nach Unterhaching und dann beim VfB Stuttgart gelandet, weil halt das dann immer so, weil ich dann halt ja leistungsorientierter auch da gespielt habe. Aber das war eigentlich eher, weil ich halt da, ich war talentiert. War nicht besonders schnell, aber für mich war Fußball immer so eine Improvisation und ich glaube so eher so ein bisschen so ein technisch ganz guter und kreativer Spieler und naja, und so ging das dann für mich immer so weiter, aber mein Vater...
Aber es war nicht so dein kleiner Jungen-Traum. Ne,
nicht so richtig, also es war, ich habe das so auf mich zukommen lassen irgendwie, Ich hatte nicht immer die Idee, das unbedingt machen zu wollen. Mein Vater hat eigentlich immer gesagt, mach was Ordentliches, du musst auch was Ordentliches lernen, weil Fußball ist sozusagen, braucht man Glück und so. Der hat mir da eher so ein bisschen das so relativiert. Mein Vater war ja nie selber so viel auf meinem Fußballplatz, also es gibt ja so die Eltern, die dann so ehrgeizig sind für ihr Kind. Und das waren meine Eltern jetzt so nicht. Ja, also.
Würdest du sagen, zum Glück?
Ich fand es damals total zum Glück. Ich war total froh, dass mein Vater nicht der ist, der da draußen schreit. Das fand ich immer unangenehm, so Fremdschämen. Ich glaube, so im Nachhinein, wenn er das gewesen wäre, wäre ich vielleicht erfolgreicher gewesen. Also man sieht es ja so bei anderen Sportarten, was weiß ich, es gibt doch den Film jetzt hier mit den Williams-Schwestern und so, hier Will Smith und so, ne, wo der ehrgeizige Vater, oder wenn man Max Verstappen oder so, wo der Vater ihn immer als kleiner Junge schon und sein ganzes Leben aufgeopfert hat für ihn als Kartfahrer. Und dann machen die Kinder das, bestätigen den Wunsch der Eltern so oder so ähnlich. Und das gab es bei mir nicht. Also ich glaube, für die Fußballerkarriere wäre es vielleicht gut gewesen, wenn er ehrgeiziger gewesen wäre, für mich so. Und für mich als Mensch, als Typ und damals vor allem als Kind fand ich es besser, dass es nicht ist. So, und so war es dann, dass ich irgendwann, habe ich aufgehört mit 16 ein Jahr oder 16,5. Als es ernst wurde, als es langsam Richtung oben ging, da habe ich schon Nationalmannschaft, meinen allerersten Lehrgang in der Nationalmannschaft mit 14 habe ich abgesagt. Ich habe meine erste Einladung vom Deutschen Fußballbund für ein Länderspiel gegen Frankreich bekommen, in den Sommerferien habe ich abgesagt, weil ich keinen Bock hatte, da hinzugehen, sondern Sommerferien haben wollte und da irgendwas anderes vorhatte. So, ich habe mit 17 oder 16,5 aufgehört, ein Jahr lang, also dreiviertel Jahr lang, weil ich offiziell mich aufs Abi konzentrieren wollte. Das war natürlich Quatsch. In Wirklichkeit habe ich alles Mögliche im Kopf gehabt, auf Konzerte gehen und ich musste immer viele dann so absagen, wo ich nicht konnte und solche Sachen.
Also du hattest es nicht so mit der Disziplin?
Nee, ich war nicht so diszipliniert. Ich hätte auf jeden Fall härter arbeiten können, also mäßig in Richtung Fußball. Schon, ich bin schon, ey, geht so. Für einen 13-, 14-Jährigen, 15-Jährigen, ich bin jeden Tag, also viermal die Woche, um 15.30 Uhr in den Bus gestiegen und bin dann zum Ludwigsburger Bahnhof, da dann in die Stadt gefahren, dann nochmal in die nächste S-Bahn, dann nochmal laufen, trainieren und wieder zurück, abends um 21.30 Uhr zurück, jeden Tag. Also ist schon eigentlich diszipliniert, ehrlich gesagt. Aber nicht so verbissen und das war nicht so mein ganz großer Traum. Im Gegenteil, ich hatte recht früh so die Idee, ich will auch noch mal was anderes im Leben kennenlernen.
Was konkret war da in deinem Kopf?
Es war nicht so konkret. Es waren schon so ein bisschen, glaube ich, die zwei Komponenten. Zum einen so dieses, ich will auch, ich habe Spaß an Reisen. Ich will die Welt sehen, ich will sie kennenlernen. So das eine. Und das andere war schon auch so ein bisschen recht früh, was weiß ich, ich habe Englisch gelernt mit Bad Religion Songs zum Beispiel. Da gab es ja früher immer, gab es noch CDs, ne, mit den Dingern, da waren die Texte drin, dann habe ich die Texte mitgesungen und daran habe ich Englisch gelernt. Bad Religion zum Beispiel ist ja eine sehr sozialkritische Band und so weiter. Und das war meine Musik. Ich bin durch die Musik sozialisiert worden und habe deswegen früh das Gefühl gehabt, die Welt kann nicht so bleiben, wie sie ist. Die Welt der Erwachsenen, in Anführungszeichen, wie man das so denkt mit 12, 13, 14, die hat noch einen Konstruktionsfehler und wenn wir das so weiterbauen, dann wird es ein schiefer Turm von Pisa, der irgendwann umfällt. Wir müssen das Fundament davon verändern. Das war schon immer eine Intuition. Ja, so. Aber was daraus für berufliche, keine Ahnung. Ja, also es war immer so, für mich war eins, ich bin eher Ausschlussverfahren, war für mich klar. Ich werde nie in einer Firma arbeiten, mit der ich mich nicht identifizieren kann, wie so ein Rädchen im System. Bevor ich das mache, mache ich eine Strandbar auf Jamaika.
Und diese leicht kritische oder rebellische Sicht bezog die sich in Teilen auch auf den Fußball selbst? Also du hast ja irgendwann später bei St. Pauli dann so deine Heimat gefunden, aber war das zwischendurch auch mal so, dass du so den Fußball und das System Fußball kritisch gesehen hast?
Es war zum einen, als Jugendlicher war es natürlich so, du bist in der Mannschaft beim VfB Stuttgart, da ist natürlich Menschen von überall, klar, ja, also aus Jugoslawien, aus der Türkei, aus Italien, überall her. Das heißt, eine wahnsinnige internationale Kabine. So bin ich aufgewachsen, das habe ich immer so gelernt. Das kommt mit einer eigenen Sprache, es kommt mit einem eigenen Humor. So eine Fußballkabine hat seinen eigenen Slang und so weiter und so fort. Und ich habe immer gemerkt, okay, das war immer so eine leichte Schizophrenie auf der einen Seite, halt die Fußballkabine und dort die Menschen, die Abiturienten bei mir in der Klasse. Ja, das waren so zwei Welten, die nicht so richtig viel Schnittstelle hatten. Von daher bin ich immer so in zwei verschiedenen Sozialisationen groß geworden. Das ist gar nicht nur so einfach. Ja. Das ist mir damals schon so aufgefallen, einfach so. Und naja, später, ich habe dann aufgehört, habe wieder angefangen, die Geschichte ist halt auch, und ich komme jetzt erzählen, wir haben ja Zeit, ne, ich erzähle sie kurz. Wir hatten ja damals einen wahnsinnig strengen Jugendleiter, VfB Stuttgart, damals Rekordmeister in der Jugend und so weiter. Ganz disziplinierter Jugendleiter, musste man immer hingehen, Handschütteln beim Kommen und beim Gehen. Verboten war lange Haare, Ohrringe, Ketten und so weiter. So, als ich wieder angefangen hat, nach dem Dreivierteljahr Pause, A-Jugend, Glaspalast, größtes Hallenturnier in der Jugend in Deutschland, internationalen Mannschaften, bin ich angetreten mit zwei Zöpfen wie Pippi Langstrumpf und einem Schuh in Rot und einem Schuh in Grün. Das war mein Statement zu meinem Comeback mit 17,5.
Was hat der gesagt?
Der war nicht da. Ich habe mir nichts sagen lassen. Das war das Ding. Mir war egal, was die sagen. So, weil ich, die haben mich halt auch immer wieder gefragt, fang doch wieder an und so weiter. Und das war einfach mein Statement und ich habe mir nichts sagen lassen. Wenn Leute zu mir gekommen sind und so gesagt haben, ach, du bist doch der Fußballer, da war ich immer so, nee, ich bin nicht der Fußballer. Und ich, also mit Fußballer hat man so Assoziationen, aber immer so, nee, bin ich nicht.
Und was war so das Ding, dass du überhaupt wieder angefangen hast? Ah, was hat dich dazu
nur
gebracht?
Nur rumhängen mit 17,5 ist auch nicht gesund. Und es war ein, apropos Tore schießen, eine Äußerung von meinem Onkel, der hat mich damals nicht so richtig losgelassen. Und zwar hat er gesagt, ach echt? Jetzt spielst du nicht mehr Fußball, ist ja interessant, aber vermisst du nicht dieses Glücksgefühl? Die gleiche Frage, die du gestellt hast, vermisst du nicht dieses Glücksgefühl, wenn du immer wieder so diese Tore schießt oder so? Und das war so ein bisschen so, also mir hat dann doch damals auch irgendwie was gefehlt, weil Fußball war natürlich auch immer mein Leben die ganze Zeit. Naja, aber und dann später, als ich dann einen Profivertrag bekommen habe beim VfB Stuttgart mit Felix Magath in der Kabine und so, und da gab es die ersten Momente, wo ich desillusioniert war auch. Weil ich gemerkt habe, ey, da sind so ein paar Profis, so gestandene Profis, alte Schule und so. Und deren Sprüche und deren Witze, die fand ich damals teilweise geschmacklos. Ich konnte mich damit einfach nicht identifizieren.
Mhm. Du bist eine Weile aber doch dabei geblieben. Was hast du denn jetzt so mal positiv gesprochen im Fußball gelernt, was du heute noch brauchen kannst?
Also zum einen war das Ende natürlich super. FC St. Pauli war für mich mein Real Madrid. Da kam ja das beides zusammen. Da kam der Fußball zusammen, da kam die Musik zusammen, da kam das politische Engagement irgendwo auch zusammen, das sozialpolitische und die ganze auch Antirassismus, Antisexismus, Antihomophobie, was ja zu DNA des FC St. Pauli gehört.
das war das der perfekte und der einzige Ort im deutschen Fußball, wo diese beiden Seiten, der Fußball Benny und der andere, so zusammenkommen konnten. Von daher für mich perfekt. Und aus dem Fußball insgesamt habe ich viel, merke ich immer wieder, ich muss das mal irgendwie strukturierter machen, immer mal gedacht, ob man da irgendwie das mal, ob ich das mal aufschreibe oder so, weil ich immer wieder so Momente habe, wo ich denke so, ey, da kann ich in dem Organisationsleben Dinge verwenden, die ich irgendwie intuitiv auf dem Fußballplatz auch gelernt habe oder die von da halt irgendwie so kommen. Und bin ich überrascht, wie viele Parallelen das doch immer wieder gibt zwischen einer Organisation und einer Fußballmannschaft oder der Dynamik im Fußball.
Mhm. Wo du sagst, Fußball-Benny und anderer Benny, du hast mir verraten, dass deine Mitschüler in der Abi-Zeitung dich mal eher als Staubsaugervertreter so als berufliche Zukunft eingeordnet hätten. Also die haben so ein Verkaufstalent in dir gesehen.
Ja, genau.
Das, also siehst du das auch noch bis heute?
Ja, klar. Also ich denke schon, ich war auch 4 Jahre lang war ich auch der Geschäftsführer von dem Mineralwasser, nur mal so. Also ich habe ja wirklich mal Wasser verkauft, zum Beispiel. Ja, kein Staubsauger, aber Wasser. Bei der Villa Viva, es ist ja auch, hat ja auch eine vertriebliche Komponente. Und bei Spenden und bei allem.
Es geht auch darum, die Ideen auch irgendwie den Menschen jetzt nicht zu verkaufen, aber
die voll zu labern halt. Auf jeden Fall auch mit Überzeugung. Also ein guter Staubsaugerverkäufer ist ja nur dann gut, wenn er wirklich überzeugt ist von seinem Produkt. Also würde ich jedem Staubsaugervertreter da draußen auf jeden Fall raten, nur den Staubsauger zu verkaufen, den er richtig gut findet. Weil dann kommt der Rest ja ein bisschen von alleine, wenn man halt dann die Vorzüge hervorheben kann. Also das ist ein großer Unterschied zu Leute übers Ohr hauen. Also es geht nicht darum, Leute übers Ohr hauen zu meinen eigenen Gunsten, so transaktionsmäßig. Ha, ich drehe dir jetzt was an und morgen bin ich weg und Hauptsache, du hast mir das Geld gegeben oder so ähnlich. Darum geht's nicht. Es geht darum, eigentlich langfristige Beziehungen zu bauen. Ob das dann sich im Kauf eines Wassers, über eine Übernachtung in der Villa Viva oder über Spenden oder über langjähriges Engagement äußert. Das langjährige Engagement ist uns am liebsten.
Ich muss nochmal eine andere Frage stellen, die eher so in den Anfangsbereich von Viva Con Agua geht und anknüpft an die Fußballkarriere. Viele denken ja, Fußballprofis sind immer reich, aber bei dir war das ja gar nicht so. Kannst du vielleicht noch mal erzählen, wie viel Geld du so hattest, als du damals dann bei St. Pauli aufgehört hast und mit Viva Con Agua begonnen hast?
Ich habe es ja irgendwann jetzt mal so ein bisschen mal gesagt, weil ich dachte, also die Sachen, die man selber so für selbstverständlich hält, manchmal wissen die Leute es nicht. Wenn es so irgendwo steht oder jemand sagt, ja, der ehemalige Fußballprofi, der heute so Charity macht, dann klingt es so wie der ehemalige Fußballprofi, der heute Charity macht.
Und absolut.
Das klingt so, als hätte der Millionen verdient und macht danach halt ein bisschen was, spendet ein bisschen was oder so ähnlich. Das ist bei mir ja nicht so gewesen, sondern ehemalige Fußballprofi heißt, ich habe ja am Ende, das war ja vor allem auch dritte Liga, also wir haben beim FC St. Pauli war das dritte Liga, wir haben 3.500 Euro brutto verdient, ab und zu gab es mal eine Siegprämie oder sowas ähnliches, aber so viel gewonnen haben wir nicht, also das heißt, ich hatte, um es ganz konkret zu sagen, als ich aufgehört habe, habe ich 18.000 Euro auf meinem Konto gehabt und danach ging Viva, also da ging ja dann im letzten Jahr ja schon das Viva Con Agua Ding so los und das halt alles ehrenamtlich und so weiter und dann war irgendwann Schluss mit Fußball. Und weil ich ja auch nicht nochmal woanders hin wollte, sondern in Hamburg bleiben und Viva Con Agua machen, weil da ja schon klar war, oh, es ist irgendwie spannend, macht Spaß, lass mal probieren, ob man das irgendwie weiterentwickeln kann. Und dann habe ich noch 2 Jahre lang Viva Con Agua jeden Tag im Büro, in einem gespendeten Büro, am Anfang war noch bei uns im Water Court in unserer WG und später dann in der großen Brunnenstraße, was für ein Name für unser erstes Büro eigentlich, haben wir dann ein Büro bekommen von so einem 747 Fotostudios, die haben uns einen Raum gegeben und dann waren wir jeden Tag da, ohne Geld dafür zu bekommen. Und ja, das irgendwann habe ich so eine Steuernachzahlung bekommen und konnte es halt nicht mehr bezahlen. Ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, dann meinen Vater anzuhauen und ihn zu bitten, dass er 10.000 Euro mir überweist, damit ich diese Steuern bezahlen kann. Das ist natürlich kein so wunderbares Gefühl mit 26, aber ich habe glücklicherweise war das für meinen Vater möglich und so war das damals. Also sie waren eigentlich pleite. Es war die Frage, wann kann Viva Con Agua eine Aufwandsentschädigung bezahlen und was kommt zuerst? Aufwandsentschädigung von Viva Con Agua oder Privatinsolvenz in Anführungszeichen? Ich hatte kein Auto, keine Wohnung und nix. Und einfach gut, um das richtig einzuschätzen, um uns auch richtig einzuschätzen, wo wir herkommen und mit welchem Hintergrund, Intention, welche Motivation wir das machen. Das ist, glaube ich, deswegen habe ich das irgendwann jetzt mal angefangen, darüber zu reden, damit die Leute nicht so ein falsches Bild haben.
Was auch so manche denken, ist, dass du damals bei St. Pauli aufgehört hast, weil du in so einem Trainingslager, von dem du, glaube ich, auch schon super oft öffentlich erzählt hast, auf Kuba gesehen hast, wie vielen Menschen der Zugang zu sauberem Trinkwasser fehlt und dass das ein Riesenproblem ist. Und dann hast du Viva con Agua gestartet. Aber es war ja irgendwie nicht ganz so hintereinander, sondern letztlich war ja auch so der kluge Marketingaspekt an dem Ganzen, dass du das noch eine Zeit lang gleichzeitig gemacht hast. Fußball spielen und das Ganze starten. Und dass es auch so ein guter Pluspunkt war, dass du am Anfang noch im Fußball drin warst und so diese Power von St. Pauli für dich nutzen konntest. Kannst du mal erzählen, wie da so die zeitlichen Abfolgen waren und warum du auch dir gedacht hast, irgendwie geht das mit St. Pauli besser als ohne St. Pauli?
Ganz klare Sache, Viva con Agua würde ohne FC St. Pauli nicht bestehen. Der Verein heißt Viva con Agua de St. Pauli e.V. Also das ist aus dem Ökosystem des FC St. Pauli heraus entstanden. Wir haben nichts gegen HSV-Fans, die dürfen bei Viva con Agua auch spenden, aber es ist völlig klar, beim HSV wäre das Ding so nicht entstanden. Das heißt, das Trainingslager war natürlich der Hintergrund von dem Ganzen und dann im März, war im Januar war das dann zu Ende, im Januar war es Trainingslager und dann irgendwann im März, April gab es den Tag, wo habe ich dann eigentlich entschieden, ich höre auf, Fußball zu spielen. Also ich habe ja immer so von Vertrag zu Vertrag dann geplant und ja, auch Vertrag, so Angebot, okay, unterschreibe ich mal und mal gucken, wie es danach weitergeht. Und so war es mal wieder, Vertrag lief aus und Mai, Juni ist ja die Saison zu Ende und im März kam der FC St. Pauli noch nicht wieder auf mich zu und dann war für mich so, okay, dann höre ich jetzt einfach auf, das ist super. Irgendwie auch gut, ich gehe auf Weltreise, habe mir eine Weltkarte gekauft und wollte soziale Projekte besuchen auf der Welt. All around the world Ticket, einmal rum. Hatte festgelegt, wo ich überall hin will und war die Idee, so Fußballprojekte zu recherchieren, da kenne ich mich ein bisschen mit aus und kann ich bestimmt helfen. So. Und am selben Abend, als ich diese Weltkarte gekauft hat, hat der Manager bei mir angerufen und gesagt, er will mich am nächsten Morgen sehen, um mir einen Vertrag zu geben, beziehungsweise ein Vertragsangebot zu machen. Das heißt, 24 Stunden später war ich nicht mit der Weltkarte in dem Café gesessen, sondern mit einem Vertragsangebot vom FC St. Pauli. So, und das war das Dilemma, aus dem heraus dann ich gesagt habe, ich muss mal da mal 2-3 Wochen drüber nachdenken. Und in den 2-3 Wochen war so, wie kriege ich jetzt diese Freude an dieser sozialen Weltreise und dieses Vertragsangebot vom FC St. Pauli zusammen. Und da war dann irgendwann so, ey, warte mal, wenn ich weiterspiele, wir hier in St. Pauli mit dem Verein gemeinsam ein soziales Projekt, wo denn? Ja, auf Kuba, weil wir da ja gerade waren. Und die ganze Marketingkampagne war Viva St. Pauli. Das war damals, das war ja keine wahnsinnig kreative Idee, Viva con Agua de St. Pauli. Die Marketingkampagne hieß Viva St. Pauli. Und wir haben Con Agua de dazwischen gepackt. Und so ging das damals dann los. Und dann war halt einfach so, okay, mit St. Pauli, mit den ganzen Fans, wir machen gemeinsam, stellen wir was auf die Beine, es muss aber Spaß machen und wir wollen nicht diese armen afrikanischen Bilder und immer die gleichen Stereotypen, sondern es soll mit Freude und mit irgendwie Swag oder so, ja, also es soll einfach Spaß machen. Und ich war ja 24, das sollte auch mit Sachen, die auch uns Freude bereiten. Das ist ja noch heute so, also mach, was du kannst und mach, was du gerne machst und bring das in Viva con Agua ein. Und das war die Grundidee, lass uns gemeinsam etwas auf die Beine stellen in diesem Ökosystem St. Pauli für was Gutes in der Welt. So, und dann habe ich angefangen, Kuba zu recherchieren, habe die Welthungerhilfe als letzte deutsche Organisation gefunden. Fidel Castro hatte vorher alle runtergeschmissen von der Insel, die Welthungerhilfe war noch da und die hatte zwei Projekte, eins mit Agrarwirtschaft und eins mit Trinkwasserspendern an kubanischen Kindergärten und dann haben wir gesagt, das mit dem Wasser, das machen wir. Und so war, wenn wir heute sagen, Wasser für alle, alle für Wasser, das alle war eigentlich zuerst und dann kam das Wasser, es gehört natürlich beides zusammen, aber es war die erste Idee, lass uns gemeinsam mit diesen Fans auf der ganzen Welt vom FC St. Pauli was auf die Beine stellen und wir machen es für Wasser in Kuba.
Aber ihr habt dann schon auch relativ schnell die Welthungerhilfe irgendwie dazugeholt, weil ihr ja wahrscheinlich überhaupt keine Profis wart in so einem Non-Profit-Organisationen-Geschäft.
Nirgends waren wir Profi. Wir haben lange ja auch Projekte und noch heute zu einem sehr, sehr großen Teil unterstützen wir Projekte von Partnerorganisationen. Es war am Anfang lange Zeit die Welthungerhilfe, dann kamen andere dazu. In der Schweiz haben wir dann mit Helvetas zusammengearbeitet, Viva con Agua Schweiz, auch mit einem Schweizer Partner und mittlerweile eben auch mit internationalen, also mit äthiopischen Partnern oder mit Partnern vor Ort. Und teilweise eben jetzt auch sind wir in der Lage, eigene Sachen zu implementieren, selber Projekte durchzuführen. Weniger jetzt in diesem Infrastrukturbereich, also Brunnen bauen oder Toilette bauen, sondern mehr in dem Bereich, wo es um, ja, in der Entwicklungszusammenarbeit sagt man ja, Behavioral Change geht, also wo es darum geht, den Leuten auch und den Kids zum Beispiel an den Schulen beizubringen, warum ist Händewaschen wichtig und warum und wie geht es eigentlich und was hat so ein Virus mit Wasser zu tun und warum sollte da nicht da rein und wo soll man auf Klo gehen und warum ist es wichtig, dass man das Geschäft da macht und so weiter. Also solche Sachen versuchen wir den Kids beizubringen, eben durch Musik, Kunst und Sport. Das ist das Neue, dass wir eben sogenannte Universal Language for Behavioral Change, also universelle Sprachen für Verhaltensänderungen, dass wir mit Football for Wash, mit Art for Wash und mit solchen Methoden versuchen, auf eine freudvolle Art und Weise des Kids, die so zum Lernen inspirieren.
Okay. Eine große Bekanntheit von Viva Con Aqua kam ja auch wegen des Pfandbecher-Spendens auf Festivals. Also wenn ich Leute frage, was verbindet ihr mit dem Begriff, dann sagen eigentlich die allermeisten Pfandbecher auf Festivals. Kannst du mal erzählen, wie es zu dieser Idee eigentlich gekommen ist damals?
Sie geht auf Moritz Meyer zurück, der viele, viele Jahre ehrenamtlich, dann zwischendurch mal Marketingleiter war, heute glaube ich jetzt immer noch Mitglied und so weiter. Moritz, viele Grüße nach Berlin. Und der hat das in Lüneburg beim Lunatic Festival an der Uni, Leuphana Uni in Lüneburg, hat der das sich ausgedacht, weil die haben eines Jahres, um 2006 ganz am Anfang, haben die 1 Euro pro Eintrittskarte an uns gespendet und das Jahr darauf hat die Stiftung, die dieses Festival fördert, das spitz bekommen und hat gesagt, Moment mal, wir geben euch Geld für dieses Festival, ihr könnt ja nicht einfach 1 Euro pro Karte dann wieder jemand anderem geben. Das läuft so nicht. So, dann konnten die also nicht mehr spenden und das fanden die doof und dann haben die gesagt, dann hatte Moritz Meyer, der hat dann gesagt, ja, lass uns doch die Pfandbecher, die wir hier haben, lass uns doch einen Basketballkorb aufstellen und können die Leute den Pfandbecher in den Basketballkorb werfen und dann ist es eine Spende. So ging's los. Und irgendwann hat dann, glaube ich, das nächste, wo klar war, so, also es war eh ein wichtiger Moment generell, weil es war am Anfang mal alles ad hoc und man macht es mal und mal gucken, ob es uns nächsten Monat noch gibt und so weiter. Und dann hat irgendwann Scorpio, FKP Scorpio, mittlerweile, glaube ich, der größte Festivalveranstalter Europas, die haben dann gesagt, mit dem Hurricane und dem Southside und so weiter, früher, also, und dann haben die gesagt, pass mal auf, also ihr dürft auf alle Festivals von Scorpio und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern die nächsten 3 Jahre. Und das war so, wow! Die nächsten 3 Jahre auf 6, 7 Festivals in ganz Deutschland, heftig. Das war so ein Moment, wo klar war, so, das heißt, es gibt uns vermutlich noch in 3 Jahren. Naja, und dann haben wir da angefangen und das wurde halt dann immer mehr und immer mehr. Und Micha Fritz, auch einer der Mitgründer von Viva Con Aqua, Initiator der Millantor Gallery und langjähriger Freund und Kupferstecher, der mit mir zur Schule gegangen ist, wir kennen uns bald 30 Jahre, der hat dann halt einfach ein paar Jahre auf Festivals gewohnt, gefühlt, auf jeden Fall im Sommer und ist von einem Festival zum anderen. Und hat da halt alle KünstlerInnen kennengelernt und so weiter und so fort. Wir kannten eh schon natürlich dann auch ein paar aus St. Pauli, Bela B. von den Ärzten oder andere, Fettes Brot etc. Die kannte ich ja auch schon super früh, weil die St. Pauli-Fans sind und so. Und so kam dann halt eins zum anderen, dass immer mehr Festivals da mitgemacht haben. Und das dann halt, was weiß ich, 2008 ja schon, war dann halt auch zum ersten Mal klar, so okay, wo dann die Ärzte Sonntagabend, ich war dann auch da und dann haben die da vor 80.000 Leuten halt gesagt, okay, pass auf Leute, vielen Dank, cooles Konzert, wir geben gleich eine Zugabe, aber nur, wenn ihr alle, 80.000 Leute, wenn ihr alle euren Pfandbecher auf die Bühne werft. Ja, letzte Band, Sonntagabend und so weiter. Und es gibt so Videos auf YouTube, wie so minutenlang diese Becher nach vorne fliegen. Unten drunter so Kommentare, geile Aktion, ich habe zwar eine Platzwunde, aber egal und so halt. Und es wurde dann offiziell verboten, dieses Pfandbecher werfen, so exzessiv da zu machen wie 2008 bei den Ärzten im Hurricane. Mittlerweile fahren wir damit so Schlauchbooten über die Leute, kann man es ins Schlauchboot werfen, muss man nicht so weit werfen, tut nicht so weh, wenn man es an den Kopf kriegt. Außer natürlich die Person, die im Schlauchboot sitzt, hat auch häufig dann mal einen Helm an. Aber ja, da wird zum einen natürlich werden da Pfandbecher gesammelt. Es ist gar nicht wenig Geld, also es ist mittlerweile echt stattliche Beträge, die da zusammenkommen. Es ist die Möglichkeit.
Kannst du eine Hausnummer nennen?
Ja, ich glaube eine 500.000. Mhm. Also mittlerweile kosten ja auch, gibt es ja auch Pfandbecher für 2 Euro und so. So finden wir eigentlich ganz gut, wenn die 2 Euro kosten. Muss man einen sammeln, wo man vorher 2 sammeln musste. Man muss das nicht falsch verstehen. Das ist kein, wir heben das am Boden auf Ding. Nur bei ganz wenigen Festivals, Splash zum Beispiel, Hip-Hop, da liegen die auch am Boden im Dreck, irgendwie anderes Publikum. Aber bei normalerweise haben die Leute die ja und geben die an den Pfandbecherständen ab. Und jetzt haben sie halt die Möglichkeit, sich nicht wieder anzustellen für die 2 Euro, sondern Viva Con Aqua das da reinzuschmeißen und einfach daraus eine bewusste Spende zu machen. Und ist irgendwie für alle okay. Und es gibt ja ganz viele Ehrenamtliche, die halt dann ein freies Ticket bekommen und die dann da hingehen. Also das heißt, es ist zum einen ehrenamtliches Engagement, es ist zum einen Fundraising und es ist natürlich auch wahnsinnig Kommunikation. Und das machen wir, glaube ich, mittlerweile auf 100 Festivals und mehr, auf auch Konzerten, auf Touren und eben auch in Fußballstadien, so zum Beispiel natürlich beim FC St. Pauli am allermeisten, aber auch beim VfB Stuttgart, zwischendurch beim FC Nürnberg. Und von daher, ja, ich glaube, wir sind, das ist so das, wo wir, glaube ich, wir sind mehr Weltmarktführer im Pfandbecher sammeln. Ich glaube, keiner, ich wüsste nicht, dass es irgendwo eine Organisation auf der Welt gibt, die auf so vielen Festivals Pfandbecher sammelt. Ich meine, es gibt ja so einige Länder, die haben ja so Pfandbecher gar nicht, gibt's ja gar nicht überall.
Mhm. Aber nicht nur dieser Pfandbecher-Sammelbereich ist gewachsen, ihr seid ja insgesamt immer weiter ordentlich gewachsen. Kannst du mal sagen, wie hoch das gesamte Spendenaufkommen heutzutage ist?
Also bei einem Verein, deutschen Verein, reden wir von etwa 6 Millionen Euro Umsatz, sowas, alles zusammen. Also da kommen dann Spenden dazu, da sind auch Mitgliedsbeiträge dabei. Wir gibt auch natürlich so Sponsorings, gibt aber auch dann, das ist jetzt sozusagen der Vereinsbereich, ja. Und dann gibt es ja noch verschiedene andere Organisationen, gibt nochmal gemeinnützige Vereine in der Schweiz und in Österreich, die ja auch nochmal Spenden sammeln, die auch nochmal Umsatz machen. In der Schweiz, glaube ich, auch mittlerweile über 1 Million Franken, was da zusammenkommt. So, und dann gibt es halt auch die Sozialunternehmen, die, und das ist ja immer wichtig, mehrheitlich den gemeinnützigen Organisationen gehören. Das heißt, alles, was wirtschaftlich passiert, gehört mehrheitlich den gemeinnützigen Organisationen, dass es eben nicht mehrheitlich in Privatbesitz ist, sondern dass die gemeinnützigen Organisationen Strategie und Ausrichtung bestimmen und auch die Mehrheit von diesen Erlösen da reingeht. Und da ist ja mittlerweile bei der Wasser GmbH zum Beispiel auch über 1 Million Euro, die jedes Jahr dort vor Steuern an Gewinn entsteht. Von daher auch dort sind erhebliche Einnahmen. Und man muss aber darauf hinweisen, der spendengemeinnützige und Ehrenamtsbereich ist bei weitem das allermeiste. Also es sind immer noch 85% der Gelder, die wir generieren, sind aus dem Bereich der gemeinnützigen Organisationen. Der Bereich Social Business spielt noch keine so wahnsinnig große Rolle. Das ist ganz wichtig, dass man, wir machen auch Sozialunternehmertum, weil es uns wichtig ist, eine alternative Form von Wirtschaft zu zeigen und auch natürlich, um zusätzliche Zielgruppen zu erreichen. Letztendlich ist ja jede Wasserflasche wie so ein Blitzableiter, der die Energie so auffängt und dann hoffentlich ins ganze Netzwerk leitet. Aber die Einnahmen sind nach wie vor noch bei weitem nicht so relevant wie das, was ehrenamtlich passiert und was per Spenden passiert. Das heißt, wir sind immer noch vor allem das, eine spendensammelnde Organisation.
Und bist du stolz darauf, was da für Summen mittlerweile zustande kommen aus einer Sache, die du da mal gestartet hast?
Stolz auf alle, so, also das ist jetzt nicht so ein, ich bin stolz, dass ich das geschafft habe, sondern stolz auf uns, stolz auf alle, die da mitgemacht haben. Es sind, wie gesagt, viele, die sind von Anfang an dabei, seit 18 Jahren, das ist mal mehr, mal weniger intensiv. Es sind Leute, die zwischendurch viele Jahre dabei waren, dann nichts. Es gibt Leute, die sind gerade erst dazugekommen oder kommen noch dazu oder waren nur kurz dabei, aber es ist immer ein Ergebnis von wirklich von vielen, von Zusammenarbeit. Das klingt so pathetisch oder doof oder so, aber es ist einfach so. Es ist immer wieder die Zusammenarbeit und die Synergien, die entstehen, wenn Leute zusammenkommen und sagen, ich habe Bock, das zu machen und wir machen jetzt was uns Freude bereitet und irgendwie für eine gute Sache ist.
Und du hast ja auch mal das Bundesverdienstkreuz sogar bekommen und dann gesagt, das ist gar nicht für mich nur, sondern für uns.
Wir sind Bundesverdienstkreuz, das war ja kurz nach Wir sind Papst und alle so haben wir gesagt, ja. Die erste Frage beim Bundesverdienstkreuz ist ja annehmen oder nicht, die kriegst einen Brief und dann steht drauf, nehmen Sie es an. Und dann ist es natürlich erstmal so, warum eigentlich nicht? Und dann in Hamburg, Senatsmitglieder des Hamburger Senats nehmen es traditionell nicht an. Das hat historische Gründe. Von daher muss man das erstmal klären. Und für uns war dann die bewusste Entscheidung zu sagen, ja klar, nehmen wir das an, aber halt nicht ich jetzt, sondern ich nehme es natürlich nur in Vertretung von Viva Con Agua und Viva Con Agua sind alle.
Und aufgehängt hast es aber noch nicht in der neuen Villa Viva, soweit ich das jetzt beobachten konnte, als wir da waren, ne?
Nein, wir waren ja gerade 3,5 Jahre in Kapstadt gelebt und es ist tatsächlich aufgetaucht in dem Container, den wir hier hatten, wo wir unsere Sachen eingelagert haben. Da ist es jetzt beim Ausräumen aufgetaucht und ich habe es, glaube ich, irgendwo zusammengeklappt im Schreibtisch an einen sicheren Ort gebracht. Das muss ja nicht verloren gehen, aber es ist jetzt nicht so super präsent, das zum Rumzeigen oder so. Und es war auch, aus meiner Sicht war es auch sehr früh, also 2009, 2005 haben wir angenommen, 2009 schon Bundesverdienstkreuz, ehrlich gesagt, zu früh aus meiner Sicht, aber trotzdem gut, hat damals auf jeden Fall Leuten auch gezeigt, dass wir es ernst meinen und dass wir auch seriös arbeiten bei allem Hippietum oder was weiß ich, ja, was ja auch, oder Spontanität, dass es eben auch um, habe ich vorhin schon mal gesagt, auch um professionelle Arbeit geht.
Mhm. Kapstadt, hast du gerade gesagt. Du bist eigentlich erst relativ frisch zurück in Deutschland von 2020 an hast du, soweit ich weiß, mehr als 2 Jahre mit deiner ganzen Familie in Südafrika gelebt. Warum? Wie kam das eigentlich?
Ja, 3,5 Jahre Anfang 2020. Wir hatten ja noch kurz vor Covid raus da aus Deutschland. Das war damals geplant als 3-monatige halb Auszeit, halb Aufbau Viva con Aqua Südafrika. Es war gerade die Zeit, als AJ Paul, der Initiator von Viva con Aqua Südafrika, so angefangen hat, in Kapstadt ernst zu machen und loszulegen. Und für uns war es so, hey, lass uns doch mal da hingehen, ihm helfen und aber auch ein bisschen rauskommen mit der ganzen Familie. Es war kurz nachdem auch die Villa Viva in Hamburg so finanziert war. Deswegen war klar, okay, das ist so der nächste Meilenstein, ist jetzt auf den Weg gebracht. Das wird aber noch Jahre dauern, bis das Haus gebaut ist. Und beim Hausbauen kann ich nicht so viel beitragen. Und dann war das so, okay, dann lass uns doch schauen, dass wir nicht nur in Hamburg diese Wurzeln tiefer machen oder jetzt während die sich da so vertiefen, dass wir eben auch gucken, das Netzwerk internationaler zu machen. Und AJ Paul ist ein wahnsinniger Profi, der viele, viele, viele Jahre und viel mehr Jahre als irgendjemand anders bei Viva con Aqua im Bereich Wasserprojekte gearbeitet hat, viele Jahre auch bei der Welthungerhilfe tätig war und dort immer der absolute Wasserexperte war. Und ausgerechnet der hat dann gesagt, ich will Viva con Aqua in Kapstadt machen. Und dann so, okay, ich kann was von dem lernen. Ich will ihm helfen und trotzdem kann gleichzeitig noch viel mehr von ihm lernen. Ich möchte auch mal näher dran sein an der Projektarbeit. Ich möchte mal besser verstehen. Man redet ja dann immer so viel über die Projekte und wie ist es da in Afrika oder so ähnlich. Ja, also da wollte ich einfach mal auch noch besser verstehen und noch näher dran sein, weil sonst fühlt es sich irgendwann so an, man redet über was man eigentlich gar nicht so richtig gut kennt und nur so von einzelnen Besuchen nach Äthiopien oder Uganda oder so. Und das war ein großes Anliegen für mich, das Bedürfnis, näher an der Projektarbeit zu sein und die Menschen vor Ort besser verstehen zu können, nachzuvollziehen, was wirklich abläuft. Und natürlich auch, ich habe auch immer dieses, ich habe vorhin schon von diesem Fernweh erzählt und ich habe diese Weltreise ja dann nie gemacht auch. Ich war dann beschäftigt gewesen mit Viva con Aqua und deswegen auch dieses im Ausland, mal im Ausland arbeiten, war eben auch immer so ein großes Bedürfnis. Aber wie gesagt, eigentlich war es geplant für 3 Monate und dann, gut, waren wir im Januar da, dann kam Covid und dann haben wir gesagt, Moment mal, wir bleiben hier. Wir hauen jetzt nicht einfach ab und werden mit der Rückholaktion der Deutschen ausgeflogen. Was ist denn für ein Zeichen an die Leute in Südafrika und an das Team, das da gerade entsteht? Wir machen das nicht, wir bleiben hier. Wir machen den Lockdown in Südafrika und verlängern unsere Zeit.
Was würdest du denn sagen, was hast du so von dort mitgenommen, was deine tägliche Arbeit jetzt anders oder besser macht?
Kapstadt zeigt dir jeden Tag, wie ungerecht die Welt ist. Zeigt dir jeden Tag, die weist dich hin auf europäische Geschichte, Kolonialgeschichte, auf rassistische Strukturen, Infrastrukturen, muss man sagen, weil die Stadt ist gebaut, um Menschen anhand ihrer Hautfarbe voneinander zu trennen. Das war der Purpose der Stadt. Planung damals. Hier sind Weiße, wir reden über Apartheid. Hier sind Bereich für Weiße und schwarze Menschen müssen eigentlich in bestimmten Gebieten bleiben und wenn sie in die Stadt kommen, dann sollen sie in die Townships gehen, damit sie für die Weißen arbeiten. Das war damals die Grundlage für das Stadtdesign. Und das Tragische jetzt 30 Jahre später ist, dass sich das bis heute nicht vollständig und grundlegend geändert hat. Es ist immer noch getrennt anhand der Hautfarben und es natürlich auch anhand der wirtschaftlichen Voraussetzungen eine unfassbare Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die eine der kriminellsten Städte nicht nur Afrikas, sondern der Welt, wo es auch viele einfach Waffen im Umlauf sind, wo viel natürlich auch Korruption herrscht und auf der anderen Seite eine der schönsten Städte der Welt. Mit Table Mount, mit dem Atlantischen Ozean auf der anderen Seite, das andere Meer, so, das ist einfach spektakulär. Was die Schönheit, was die Naturschönheit angeht, sobald man, ist auch ein Riesenland mit gar nicht so vielen Leuten, dann fährt man raus, dann die Wüste, die und so weiter. Also es ist einfach atemberaubend schön auf der anderen Seite. Und das ist also sehr viel extrem. Und das finde ich, es ist nicht einfach, das so auszuhalten und auch damit umzugehen und auch zu merken, wir sind dann halt plötzlich auf der weißen Seite der Stadt. Du lebst nicht im Township. Plötzlich bist du in diesen Strukturen. Und du merkst, du kannst gar nicht anders als da sein. Und dann ist ja dann ist es auch die Frage, was machst du mit diesen Privilegien? Und was machen sie mit dir? Also für mich war das, es schärft meine Sinne und es ist einfach etwas, wo ich einfach ja viel über die Welt gelernt habe, über mich gelernt habe, aber auch über die Menschen vor Ort gelernt habe, weil wo ich mir denke, oh Gott, ey, das ist echt, meine Güte, wie tragisch oder auch traurig das ist und wie gehe ich jetzt damit um und so weiter. Und dann aber einfach auch zu sehen, was die Menschen dort trotzdem für eine Resilienz haben, was sie für eine Lebensfreude haben, was sie auch an Kreativität ausstrahlen. Natürlich haben wir Villa Viva von Anfang an als einen Ort uns gedacht und konzipiert, wo alle zusammenkommen. Und das ist natürlich dann unfassbar divers. Menschen aus, also in Kapstadt selber gibt es ja nicht nur schwarz-weiß, es gibt auch colored. Du musst, mein Sohn ist da in eine deutsche Schule zur Schule gegangen, du musst bei der Anmeldung ankreuzen, white, black or colored. Drei Kategorien und du musst ein Kreuz setzen. Da geht es um Quoten und so weiter und so fort. Aber das heißt, es wird immer noch klar voneinander differenziert, ja. Und dadurch kommen so viele Kulturen zusammen und all die dann in der Villa Viva auch zu haben, plus die ganzen internationalen Gäste. Wir haben 77 Nationen gehabt jetzt in den ersten 2 Jahren, Gäste aus 77 Nationen. Und dieses internationale und sehr diverse Umfeld fand ich unfassbar inspirierend. Und wie gesagt, die Menschen vor Ort, trotz dieser schwierigen Umstände, es ist nicht so, dass sie die ganze Zeit jammern. Es ist nicht so, dass ihnen die ganze Zeit irgendwie eine Laus über die Leber gelaufen ist oder es irgendwas auszusetzen gibt, sondern die Positivität trotz der schwierigen Umstände, das finde ich wahnsinnig inspirierend.
Okay, das heißt, was du jetzt mitgenommen hast, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das ist irgendwie so ein Stück weit Inspiration, ein Stück irgendwie vielleicht interkulturelle Kompetenz, wenn man das so sagen kann.
Kann sein.
Irgendwie so eine Veränderung in deiner eigenen Gefühlswelt.
Natürlich auch Freunde und Familie und das. Also es ist wirklich einfach für mich ein Ort, Heimat geworden auch. Also es ist, mein Sohn ist auch jetzt wieder wie Januar bis April dort als Gastschüler da. Da werden wir auch einen Teil der Zeit mit ihm auch da sein.
Und dein anderer Sohn ist da geboren sogar.
Ja, ne? Natürlich. Mein einjähriger Sohn ist da. Also er ist jetzt 1 Jahr, der ist da geboren, absolut. Und meine Tochter ist 4, die hat die größte Zeit ihres Lebens dort verbracht. Von daher ist es Heimat geworden. Und was ich mitgenommen habe, auch einfach einen klaren Blick für diese Ungerechtigkeit auf diesem Planeten und was wir damit zu tun haben als Europäer. Auch einen klaren Blick auf Kolonialgeschichte. In Kapstadt ging das alles los. Und was wir und wie wir und noch heute, wie man über viele Jahrzehnte die Strukturen in Gesellschaften damit kaputt macht und stört, ja. Also auch eine europäische Verantwortung und eine ganz klare, nicht nur theoretisch, sondern eine ganz praktische Erfahrung davon, was auch unsere europäische Geschichte bedeutet. Zum Beispiel.
Mhm. Du hast ja jetzt viel darüber gesagt, wie da Freundschaften entstanden sind, wie eine Verwurzelung entstanden ist, auch mit der Familie. Und du hast auch viel Positives gesagt über das Lebensgefühl in Kapstadt, am Table Mountain und so weiter. Es klingt alles nicht unbedingt nach einer Bewerbung dafür, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Jetzt bist du ja zurückgekommen, seid ihr zurückgekommen. Und das hat ja wahrscheinlich auch ein Grund, dass du sagst, es ist jetzt für dich der Zeitpunkt, das zu tun und das ist auch das Richtige für deine Arbeit. Kannst du das mal begründen?
Ja, die Pflicht ruft, so kann man sagen. Also es ist einfach, es war schon klar, ey, während die Villa Viva in Hamburg gebaut wird, können wir das machen, aber wenn die Villa Viva in Hamburg eröffnet, dann müssen wir da sein und wollen auch da sein. Es ist nicht nur so, oh Gott, wir Armen müssen da jetzt da sein, sondern es ist auch wahnsinnig toller Prozess, super spannend und ich will es miterleben und ich möchte es auch mitgestalten. Ich habe das jetzt 7 Jahre lang vorangetrieben. Das war das wichtigste Projekt für mich über all die Zeit und ich habe vorhin von dieser Shareholder-Gang, von den sozialen Investoren gesprochen. Mir gehört von all dem kein einziges Prozent und trotzdem habe ich ja irgendwie das Gefühl, ich habe die angesprochen und gefragt, ob sie das Geld investieren würden dafür und ich fühle auch eine Verantwortung dafür. Also das heißt, es ist einfach eine Mischung aus, ich will das machen und ich habe auch das Gefühl, ich muss das machen.
Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass das ganze Projekt ja doch relativ erklärungsbedürftig geworden ist, also in der Öffentlichkeit auch erklärungsbedürftig.
Ja, auch. Absolut. Ich will da sein und Rede und Antwort stehen. Absolut. Wenn ich das einfach nur hören würde, ja, Viva con Agua, und das so oberflächlich kennen würde und dann so, jetzt bauen die da ein Hochhaus, dann hätte ich Fragen. Wie? Die bauen jetzt ein Hochhaus. Nehmen die jetzt die Spenden, um das, nein, tun sie nicht.
Und dann kommt aber noch bei Jan Böhmermann, dass die Suiten da 300 Euro die Nacht kosten.
299 hat er gesagt, da hat er auch recht. Es gibt 2 Suiten in dem Haus. Jan Delay und Barbara Schöneberger jeweils eine Suite gestaltet über die letzten Jahre. Das sind 2 Räume im ganzen Haus, 11. Stock, schöne Aufsicht. Gerne da hinkommen, wer viel Platzbedarf hat. Und das sind zwei der 140 Zimmer. Der Einstiegspreis der Campingboxes liegt bei 19,10 Euro. Jetzt kann man sich fragen, warum ausgerechnet 19,10 Euro. Aber ist so. bei uns. Und da geht's los. Das ist der Einstieg, weil wir von Anfang an gesagt haben, natürlich ist Villa Viva für alle da. Und so wie Viva Con Aqua auch, wollen wir aber auch nicht die ausschließen, die Bock auf eine Suite haben. Weil bei Viva Con Aqua braucht man auch Leute, die Kunst kaufen auf einer Auktion von der Galerie. Man braucht auch Großspender, man braucht auch Investoren und man braucht die Leute, die Pfandbecher sammeln und durch die Studentinnen und alle sollen in der Villa Viva ein Zuhause finden. Und Jan Böhmermann hat das ganz richtig gesagt. Es gibt also Suiten, nämlich zwei Stück, das hat er glaube ich nicht gesagt. Und was er nicht erwähnt hat, ist halt, dass es eben losgeht bei 19,10 Euro und alles dazwischen gibt, weil Villa Viva ist für alle da.
Der hat euch ja so einiges vorgeworfen in dieser Sendung. Da ging es ja auch schon um das Thema, über das wir hier schon geredet haben. Ist Flaschenwasser eigentlich gut oder müsste es Leitungswasser sein? Da ging es um euer Geflecht von ganz vielen verschiedenen Organisationen und Vereinen und Stiftungen und GmbHs. Und es ging dann auch noch um euren Mineralwasserabfüller, den Husumer Mineralbrunnen, wo er sagte, dass Leute ohne Tarifvertrag und Betriebsrat arbeiten. Sind das eigentlich so Momente, wo man dann mit einem Mal total in der Öffentlichkeit ist wie noch nie und die Leute anfangen, kritisch nachzufragen, ist das so ein richtiger Stressmoment für dich gewesen, diese Vorwürfe?
Ja, klar. Also wenn dann Fragen kommen von der ZDF Magazin Royal Redaktion, bei uns waren es an der Zahl 4, dann ist es natürlich erstmal, oh Gott, weil es ist ja klar, dass Jan Böhmermann und die Redaktion eben auch den Finger in die Wunde legt. Was im Übrigen, wie ich finde, eine ganz wichtige Funktion ist von Medien generell und gerade auch beim ZDF-Magazin Royal, etwas, was ich sehr schätze in vielen Fällen, wenn Dinge einfach zutage kommen, die nicht in Ordnung sind. Und deswegen, da man ja weiß, dass es diesen Zungenschlag hat, ist es natürlich schon so, oh Gott, was ist jetzt denn los? Also auch die Frage, in welche Richtung geht das? Wir haben dann schon gemerkt, anhand der Fragen, weiß gar nicht, wo das Problem sein soll, so ungefähr. Deswegen hatte ich auch in mir drin eigentlich da immer eine tiefe Gelassenheit. Und gleichzeitig fragt man sich natürlich schon, und hast ja wenig Zeit, um die Fragen zu beantworten und alles und so weiter. Und da muss man ja schon jetzt kurz einmal das auch alles richtig recherchieren, was wirklich dahinter steckt, um das dann auch zu machen. Und es waren ja vier Punkte, die er erwähnt hat. Zum einen das mit der Suite und dass wir jetzt ein Hotel haben und da eine Suite haben. Also absolut. Auch war ja auch gleich ein bisschen Werbung für die Villa Viva, gar nicht mal so schlecht. Er hat auch gesagt, das mit dem Mineralwasser, und da bin ich total bei ihm, man muss kein Mineralwasser kaufen, man kann auch Leitungswasser trinken. Darauf weisen wir ja von Anfang an immer schon hin. Ich war schon auf Bühnen gestanden von Klimademos und so weiter und habe den Leuten gesagt, kauft kein Mineralwasser. Also da sind wir absolut auf der gleichen Linie. Der hat auch dann ein bisschen unser Geschäftsmodell von unserer Website ja gezeigt, also unsere Website zitiert und gesagt, das ist das Geschäftsmodell beziehungsweise das Ökosystem Viva Con Aqua, also das ist keine geheimnisvolle sozusagen Enthüllung gewesen, sondern etwas, worauf wir stolz sind. Es gibt nicht eine hierarchische große Organisation, die auf der ganzen Welt regiert oder so ähnlich. Es ist ein Ökosystem an Organisationen und natürlich gibt es da dann auch GmbH und Co. KGs, ja, also das ist, glaube ich, aber in sich jetzt erstmal kein Problem oder so. Von daher waren die Punkte, die uns betroffen haben, etwas, was eher geholfen hat, im Sinne von Aufmerksamkeit auch gegeben und auch alles, was wir gut erklären konnten. Und dann gab es halt noch Themen zum Husumer Mineralbrunnen, wo er einfach darauf hingewiesen hat, es gibt keinen Betriebsrat und keine Tarifbindung. Und da haben wir uns natürlich dann intensiv mit beschäftigt und haben intensiv mit dem Husumer uns auch da beschäftigt. Und dann haben wir da rausgefunden, dass 50% aller Unternehmen bis 200 Mitarbeiterinnen in Deutschland keinen Betriebsrat haben und dass das in sich erstmal kein Problem ist. Betriebsrat muss von den Menschen vor Ort, von den Mitarbeiterinnen gegründet werden. Ich habe mich da mit der Gewerkschaft getroffen und kam dann raus, also die haben immer so einen Richtwert, 30% der Mitarbeiterinnen müssen Teil der Gewerkschaft sein, um einen Betriebsrat zu gründen. Bei Husum sind es etwa 10%. Das heißt, bei Husum sind einfach gar nicht genug Mitarbeiter in die Gewerkschaft eingetreten, um wirklich wirkungsvoll einen Tarifvertrag zu verhandeln und einen Betriebsrat zu machen. Dann war
aber er hat dir
so,
dann
ja, okay,
schon auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Nochmal intensiver zu beschäftigen. Wir haben vor allem eins ganz klar gemacht zum Husumer Mineralbrunnen. Es kann auf gar keinen Fall sein, dass jemals irgendwelche Bestrebungen, einen Betriebsrat zu gründen, in irgendeiner Weise verhindert werden. Und dass es mit uns auf keinen Fall geht und dass, wenn die Mitarbeiterinnen einen Betriebsrat gründen wollen, wir das immer unterstützen würden und wir es absolut unakzeptabel finden würden, wenn das verhindert wird. Und das haben wir schriftlich, das haben wir uns auf verschiedenen Wegen bestätigen lassen, dass dieser Wunsch eines Betriebsrats nie an den Geschäftsführer herangetragen worden ist. Und deswegen, ja, gab es für uns also dann am Ende des Tages Grund, irgendwie diese wahnsinnig gute Partnerschaft mit dem Husumer Mineralbrunnen in Frage zu stellen, weil wir den Husumer ausgewählt haben, aufgrund auch seiner nachhaltigen Orientierung. Es ist ein inhabergeführtes Unternehmen, es ist eben kein Konzern. Es ist auch mit nachhaltiger Energie, die gesamte Flotte wird kompensiert. Wir haben ein Recycling-Pad. Es gibt einfach ganz viele Nachhaltigkeitsdinge, die vorangetrieben werden beim Husumer Mineralbrunnen. Und naja, zwei Sachen vielleicht, um ja da auch irgendwie die positive Kurve zu kriegen. Es war eine Sendung über Wasser. Ich glaube, wenn wir da gar nicht statt, also es war ja nicht eine Sendung über Viva con Aqua, das war ja nur 2 Minuten 30 oder so. Es war eine Sendung über Wasser und wenn wir da gar nicht stattgefunden hätten, wären wir vielleicht auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Und er hat ja am Ende, es gab ja dann nachher nochmal ein Interview beim Stern, einige Monate später. Und damit ich es richtig zitiere, habe ich es dabei. Die Frage vom Stern lautete: Klimawandel, Raubtierkapitalismus, AfD, wir sind alle verloren. Was gibt Ihnen den Optimismus, mit einer Enthüllungsstory über Viva con Aqua doch noch die Welt zu retten? Eine ganz gute Frage. Die Antwort ist, ich wüsste nicht, was es bei Viva con Aqua zu enthüllen gäbe. Punkt. Und danach geht es noch so ein bisschen weiter. Damit ist das Thema für mich erledigt. Ich glaube, die haben einfach wirklich intensiv recherchiert und haben geguckt und die Punkte, die da aufgekommen sind, waren die, die dann in der Sendung stattgefunden haben. Auf die konnten wir uns gut beziehen, haben dabei nochmal mehr gelernt und haben das einfach auch nochmal als Schärfung auch da, als Schärfung für unsere eigene Compliance gesehen. Einfach zu sagen, wir wollen wasserdicht sein, um in der Sprache zu bleiben. Wir meinen das ehrlich. Niemand soll sich daran bereichern. Wir wollen das so gut wie möglich machen und das auch nochmal zu schärfen, haben nochmal einen richtigen Compliance-Prozess mit einem externen Rechtsanwalt mit einer Kanzlei nochmal angestoßen. Und für uns war das einfach nochmal, hey, danke für die Vorlage und auch den Hinweis, immer wach zu bleiben und es einfach, gerade jetzt, wo es größer wird und noch ein bisschen größer wird, gerade da zu sagen, hey, wir wollen Transparenz und wir wollen klären, ja, es ist ein bisschen neu, es ist ein bisschen außergewöhnlich, das heißt aber nicht, dass es deswegen schlecht ist.
Mhm. Gibt es eigentlich was aus dem Fußball, was du dort gelernt hast für so Krisenmomente, so weiterspielen bei Rückstand, wieder zurückkommen, durchhalten?
Ja, also ehrlich gesagt, in dem Kontext haben wir uns dann auch organisational schon auch wirklich mit so generell Krisenmanagement, Krisenkommunikation beschäftigt und das ist schon mal eine ganz eigene Disziplin. Also da vorher hatten wir das sozusagen noch nie Berührungspunkte damit und das war dann schon erstmal so, wow, da ist eine richtige Wissenschaft dahinter. Von daher, das kann man so mäßig, ja, also das kann man nicht so vergleichen mit Fußball, aber so dieses, ja, also so Durchhaltevermögen und natürlich auch mal so eine Nehmerqualitäten oder eben auch, wenn es mal ungemütlich wird, nicht einfach zu sagen, jetzt verlasse ich den Platz, ja, und hör auf mit dem Spiel, sondern sich auch dann vor allem auch auf die eigenen Werte und auf die eigenen Fähigkeiten zu konzentrieren, ja, und zu sagen, okay, es kommt Gegenwind, umso mehr haben wir den Blick auf das, was wir sind, das, was wir können, und wir versuchen gerade jetzt erst recht unsere Stärken auf den Platz zu bekommen. Das ist, glaube ich, vielleicht die beste Antwort, die man geben kann.
Gut, gut. Von wegen vom Platz gehen. Du bist ja quasi so der Gründer und Initiator von Viva con Aqua, aber du bist in verschiedenen Bereichen dieses ganzen Organisationsgeflechts heute gar nicht mehr der Chef. Also du hast einen Geschäftsführerposten beim Verein Viva con Aqua abgegeben. Für den Mineralwasserbereich hast du die Geschäftsführung abgegeben. Warum eigentlich? Also ist so Chef sein gar nicht immer unbedingt was für dich?
Mit unserer Organisationsphilosophie, wenn man so will, haben es gerade angesprochen, dezentral, eben nicht die große Pyramidenorganisation, wo einer oben drüber steht und so tut, als würde er alles wissen, sondern eine dezentrale Führung, auch eher flachere Hierarchien, auch einfach das Wissen darüber, dass Entscheidungen von Expertinnen getroffen werden, dort, wo sie anfallen und nicht alles muss durch die Organisation zum großen Chef, der weit weg ist und dann alles entscheiden muss. Es ist oldschool. Es geht hier um moderne Idee von Organisation. Es ist keine Maschine, sondern es ist ein Organismus. Und wenn man in die Natur guckt, dann ist es eben nicht so, dass alles von einer Instanz geführt wird oder ja, klar, ist einfacher dann. Ah ja, alles geht hoch zum Chef, klar, verstanden. Aber einfach ist nicht gut in dem Moment. Deswegen haben wir das so gemacht, dass einfach wir da so einen Organismus als Organisationsidee haben und da dann einfach verschiedene Leute, verschiedene Bereiche führen, die es viel besser können als ich. Gerade die beiden Geschäftsführerinnen beim Deutschen Verein oder auch der Geschäftsführer bei der Mineralwasser GmbH, ja, die sind einfach viel besser als ich in dem, was die da machen. Und deswegen wäre es völlig kontraproduktiv, wenn ich deren Chef wäre.
Mhm. Bei der Villa Viva bist du ja schon irgendwie der Chef. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie du führst? Also du hast ja auch irgendwann mal ein MBA gemacht, glaube ich. Und ein bisschen
die habe ich nicht ganz fertig gemacht. Ich habe einen Bachelor gemacht, internationales Management oder International Management, war so bilingual. Und der MBA, ich bin immer noch eingeschrieben an der Uni Lüneburg für nachhaltiges Management, aber ich habe ihn nicht fertig gemacht bislang. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich ihn noch fertig bekomme, ehrlich gesagt. Aber noch bin ich
das heißt, du bist mehrfacher Studienabbrecher.
Weil ich bin auf jeden Fall mehrfacher.
Hast du auch schon mal ein Studium abgebrochen, oder?
Also bis jetzt habe ich zwei Studien abgebrochen, eins fertiggestellt und eins mache ich noch. Also sollte ich das zweite, den MBA noch fertig machen, dann habe ich zweimal abgebrochen und zweimal fertiggestellt. Also man soll den Tag nicht vor dem Abend tadeln. Aber es könnte auch sein, dass es dreimal abgebrochen, einmal fertig gemacht heißt am Ende der Fahnenstange. Mal gucken. Noch ist das Spiel offen.
Okay, aber über Führung was gelernt? Hast du da trotzdem schon?
Führung auf jeden Fall über die Zeit auch viel mich mit beschäftigt. Ist auch nicht ganz selbst bei der Villa Viva bin ich nicht wirklich der Chef oder so. Ich bin nicht Geschäftsführer von den operativen Gesellschaften. Bin da eben, was du vorher gesagt hast, eher so ein bisschen in der Bauherrenfunktion. Dadurch schon auch irgendwie auch dann doch ein bisschen Chef, naja. Aber Führung, ich muss mich da outen. Ich war immer schon so ein Führungstier oder so. Das ist vielleicht eine neurotische Veranlagung oder vielleicht auch ein bisschen eine Qualität von mir, dass ich einfach in Gruppen, ich fühle mich da einfach irgendwie natürlicher und wohler in so einer Führungssituation. Ich war auch immer Klassensprecher. Auf dem Fußballplatz konnte ich besser zentral spielen, wenn ich auch so Anweisungen oder koordinieren konnte oder so. Und das ist ja bei Viva con Agua letztendlich auch so gewesen, dass es dann doch auch irgendwie natürlich ich durch meine Rolle auch irgendwie so eine Führungsrolle, wenn man so will, inne habe. Und irgendwie bin ich so gestrickt. Ich glaube, ich kann auch einfach, wenn man mir genau sagt, was ich zu tun habe, kann ich das auch umsetzen. Aber eigentlich ist das irgendwie so eher mein natürlicher Instinkt, dann doch auch aus einer Führungsrolle in einer Gruppe stattzufinden. Da muss ich irgendwie ehrlich sein, habe ich irgendwann so eine Selbsterkenntnis, sagen so, oh Mist, egal welcher Gruppe, ich bin doch irgendwo, dann mach einen Vorschlag, was der nächste Schritt sein könnte oder so ähnlich. Auch da, wenn wir schon dabei sind, um beim Fußball zu bleiben, wenn du immer nur der große Zampano machst auf dem Fußballplatz, der so allen, also der so den Chef raushängen lässt, aber selber keinen Pass zum Nebenmann bringt oder einfach nichts bringt, das geht nicht lange gut. Irgendwann kommen die jungen Wilden und sägen dich ab und dann bist du raus. Es ist ja relativ eine natürliche Angelegenheit. Du kannst nur dann einen Führungsanspruch haben, wenn du auch selber mit gutem Beispiel vorangehst. Leading by example. Und ich versuche das mehr als anderen zu sagen, was sie zu tun haben, das eher selber vorzuleben. Und selber auch da wieder die Kombination aus Kultur und Qualität, die Verbindung aus den beiden Sachen versuchen, selber an den Tag zu legen und selber da mich ja auch zu verbessern, an mir zu arbeiten und das dann als Vorbild und als Führungssituation zu verstehen. Ich halte es auch im Übrigen, das Wichtigste bei Führung aus meiner Sicht ist Selbstführung. Das ist das Allererste, weil es gibt zu viele Leute, die anderen was sagen, obwohl sie selber nichts verstanden haben. Und wir sehen es bis hoch auf die höchsten politischen Ebenen, wo Menschen sind, die selber es nicht geschafft haben, sich effektiv selbst zu führen und dann denken, anderen toxische Anweisungen zu geben. Und deswegen glaube ich, ist eigentlich Selbstführung die wichtigste Qualität im Führungskontext.
Du ziehst ja selbst sehr viele Parallelen zum Sport und ich würde sagen, es gibt unzählige.
Du hast damit angefangen.
Ja, vielleicht habe ich damit angefangen, aber jetzt gerade ziehst du öfters diese Parallele und es gibt ja diese unzähligen Coachings, die das auch wirklich machen wollen, Lehren aus dem Sport für die Unternehmenswelt abgucken. Was hältst du davon?
Habe ich noch nie mitgemacht. Aber ja, ich glaube, es gibt Parallelen. Ich glaube, es gibt Parallelen, es gibt auch Grenzen. Also es ist dann doch was anderes, ob man einen Sport macht, den man einfach nur spielt, weil der so Freude macht und vielleicht macht man den dann auch gut, aber es ist irgendwie so eine ganz direkte, so ein ganz direkter Flow-Zustand. Und bei der Arbeit ist der nicht immer einfach herstellbar. Also eine Excel-Tabelle bringt dich nicht sofort in so einen spielerischen Flow.
Aber eure Office-Etage heißt Playground.
Office-Playground auf jeden Fall, weil es ist eher eine philosophische Idee, die wir ja verfolgen, indem wir sagen, die Welt ist Liebe und Spiel. Und es soll spielerisch sein und liebevoll und eben nicht ein Kampf. Und das ist mal eine grundlegend unterschiedliche Sichtweise auf die Welt. Und da ist Viva con Aqua halt, versuchen wir unsere Arbeitssituation eher liebevoll und spielerisch zu gestalten und zu bewältigen, so gut wie es geht. Und eben nicht zu sagen, es ist ein Kampf. Und wenn ich gewinne, musst du verlieren. Das haben auch viele Leute als Arbeitsethos und Grundlage und Kulturen in Organisationen. Davon wollen wir uns klar abgrenzen.
Ja, bisher habt ihr es ja ziemlich viel mit Akademikern und Wissensarbeitern zu tun. Und jetzt macht ihr Hotel und da wird Putzkräfte geben und Thekenkräfte. Und da kann das ja dann irgendwie doch auch mal sein, dass irgendwie so ganz, ganz unterschiedliche Kontexte aufkommen oder spielen die Putzkräfte bei euch auch und machen gemeinsam mit euch Yoga im Office Playground.
Hoffentlich machen die Yoga mit uns. Wenn sie Bock drauf haben, sind sie herzlich eingeladen. Und das geht in, egal ob Akademiker, Wissensarbeiter, was weiß ich, Marketingmanager oder Putzkraft. Die Frage ist ja, auf welche Art und Weise begegnet man den Leuten? Was für ein Mindset hat man da? Und will man letztendlich auch eine Situation schaffen, wo so gut wie es geht, jede Mitarbeiterin auch den größeren Kontext wahrnehmen kann, in dem ihre Arbeit stattfindet und für sich auch feststellen kann, geht es mit meinen Werten einher oder nicht? Auch die Art und Weise, wie Führungskräfte mit ihnen umgehen. Ist das werteorientiert oder ist es einfach, ist es einfach jemandem egal? Liegt es einem nicht daran und es geht eigentlich nur darum, mich daran zu bereichern? Das sind einfach grundlegende, unterschiedliche Herangehensweisen und ich bin absolut guter Dinge, dass wir auch selbst mit den Leuten, die jetzt, sagen wir mal, Housekeeping machen. Ah, eine witzige Anekdote, unser Housekeeping-Manager, also ich weiß jetzt nicht, man würde es vielleicht anders erwarten oder so, unser Housekeeping-Manager ist ein Mann, keine Frau. Es ist nicht so, dass so man denkt so, ah ja, Housekeeping, irgendwelche Frauen machen die Zimmer oder so ähnlich, was viele vielleicht so denken würden, sondern das ist vielleicht einfach nur ein kleiner Hinweis, dass es einfach ein bisschen anders funktionieren soll und einfach die Frage ist wirklich, wie begegne ich meinen Mitarbeiterinnen und wie begegnet eine Führungskraft den Mitarbeiterinnen und wie begegnen sie sich untereinander? Ich glaube, dass von den einfacheren Arbeiten bis hin zu den komplexen Arbeiten ist da einfach ein grundlegend unterschiedliches Weltbild Auswirkungen hat, ja. Und natürlich, Grundlage dafür ist faire Bezahlung. Grundlage dafür ist nicht besonders, also nicht so wahnsinnig strenge Strukturen und ausbeuterische Zeiten, wo man in 4:30 ein Zimmer gemacht haben muss. Und wenn nicht, dann gibt's Ärger und so weiter und so fort. Hire and fire Mentalität, all das. Natürlich hat das dann da keinen Platz.
Okay, also ihr zahlt deutlich besser als normalerweise nur Hotelpersonal, Putzkräfte und so.
Wir zahlen, ehrlich gesagt, habe ich da keine richtige Marktforschung angestellt und wir zahlen auf jeden Fall deutlich über Mindestlohn und wie gesagt, das geht auch weit über das Gehalt hinaus, glaube ich, sehr viel auch um die Atmosphäre der Arbeit. Aber ja, natürlich wollen wir auch auf der Ebene jetzt gerechte Bezahlung und in der Kategorie wollen wir einfach eine gute Bilanz haben und wollen einfach darauf achten.
Und ihr hattet keine Probleme, Personal zu finden, ist ja knapp.
Im Gegenteil, das war ja so interessant, dass wir wir haben jetzt, glaube ich, 45 Leute oder so eingestellt in den letzten Monaten und hatten das Glück, dass wir relativ einfach alle Positionen besetzen konnten. Housekeeping-Chef war einer der ersten, der da war, aber auch Köche, Leute, die im Service arbeiten, viele so Quereinsteiger und so. Und Leute, die einfach sagen, ich will meine Arbeit mit etwas anderem verfolgen, was mit einem anderen Ziel verfolgen. Deswegen bin ich hier. Das Purpose, was jetzt alle, von dem alle reden. Betten machen mit Purpose, genau. Und dass deswegen die Leute da hinkommen. Ich meine, ich finde es wahnsinnig, ich glaube auch, der Kern ist ja einmal die persönlichen Werte von einer Person. Dann aber auch die Frage, wie ist das in der Organisation gelernt? Wie ist die Führungsstruktur? Wie sind die Organisationsstrukturen? Und was macht die Organisation in einem größeren Kontext? Verschmutzt sie die Welt und macht sie die Welt ungerechter oder versucht sie die Welt ein bisschen besser zu machen? Und wenn von den Werten der einzelnen Mitarbeiterin bis zu der Makroebene das irgendwie stimmig ist und Menschen sich damit identifizieren können, dann ist es auch einfach, ist man mit einem besseren Gefühl bei der Arbeit, dann ist man eher intrinsisch motiviert und dann macht man das auch mit Freude. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die wir herstellen wollen.
Okay. Ist es eigentlich sehr anstrengend, wenn man so ein neues Hotel aufmacht, über was man sich alles Gedanken machen muss? Also wir sprachen eingangs noch über diese Fernseherproblematik, dass mit einem mal aufkam, dass jedes Hotelzimmer hat einen Fernseher, dass das irgendwie gar nicht so nachhaltig war und dass ihr sie dann letztendlich nicht angeschafft habt. Also wie sind so diese ganzen Detailfragen, die man sich auch stellen muss, wenn man nachhaltiges Hotel sein möchte? Ist es anstrengend?
Da, es ist so ein, wir tasten uns da so heran. Also für mich ist es ja, wir haben natürlich auch einen professionellen Partner dabei, der schon mal Hotels gemacht hat. Das hilft natürlich und ohne den würde ich das uns jetzt nicht zutrauen. Aber auch für mich persönlich und für uns generell, auch für den, letztendlich auch für den Hotelpartner, ist es auch zum ersten Mal natürlich ein Hotel machen, nochmal mit höheren Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf ja alle Ebenen der Nachhaltigkeit, von der Ökologie, der Möbel, die da reinkommen, aber auch dem Verhältnis zu dem Viertel, die Kultur mit den Mitarbeitern und so weiter und so fort. Also es ist für alle auch ein bisschen einfach so ein gemeinsames Herausfinden, wie geht's am besten. Und jede einzelne Situation, jede einzelne Frage, jede einzelne Entscheidung mit Blick auf dieses spielerische Erkunden zu treffen. Und dann gibt's eben jetzt viele Sachen, die werden wir selber jetzt erst auf dem Weg noch uns begegnen und erfahren. Und dann, we cross the bridge when we get there. Das heißt, auch dann zu schauen, okay, was ist denn jetzt die beste Lösung? Wie kriegen wir das denn hin? Wie schaffen wir das denn vielleicht hier jetzt, die Notwendigkeiten in Bezug auf den Betrieb zusammenzubekommen mit dem Anspruch, dass wir, ja, sage ich jetzt mal, Nachhaltigkeit in allen Dimensionen oder die Organisationskultur für uns einfach wichtiger ist als alles andere. Und das ist ein laufender Prozess des Herausfindens und immer wieder Spiegeln, natürlich wirtschaftlich sein, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und auf der anderen Seite aber eben berücksichtigen, wo wir herkommen, was unsere Kultur ist und auch, dass es den Menschen gut gehen muss, die für uns arbeiten. Also ich meine.
Oder auch die eure Gäste sind. Also ihr würdet jetzt keine Badewanne verbieten, weil Duschen nachhaltiger ist.
Es gibt zwei Badewannen. Dafür muss man 299 Euro bezahlen. Die gibt es nur in den Suiten, sonst nirgends. Wir haben halt, und das bei den Fernsehen war ja so, ey, wir haben überall die Steckdosen. Die hast du ja gesehen. An jeder Wand haben wir eine Steckdose für die Fernseher. Teilweise sind die auf Putz, richtig mit so zwei Rohren, und mitten auf der Wand ist eine Steckdose, weil wir halt mal ursprünglich dachten, da kommen Fernseher hin, bis wir irgendwann festgestellt haben, eine ganz schön scheiß Energiebilanz. Und warum lassen wir nicht einfach weg? Ja, weglassen, super. Plötzlich waren die Fernseher weg, innerhalb von einer Minute spontan einfach so, wupp, keine Fernseher mehr. Und jetzt gibt's, glaube ich, zwei Fernseher noch im ganzen Haus und ansonsten gibt's nichts. Wir wollen so Taschenbeamer anbieten, damit jeder vielleicht seinen, wenn er Bock hat, auf Taschenkino an seinem Zimmer, dass er das machen kann. Und ansonsten haben wir ganz viele Steckdosen mitten an der Wand ohne Fernseher. Das ist so ein bisschen Fail.
Wir haben gerade schon so ein bisschen angerissen, dass es unheimlich viele Gedanken sind, die man sich da machen muss. Wie ist denn eigentlich so deine eigene Work-Life-Balance im Moment?
Gut, jetzt gerade mit der Eröffnung und so ist die natürlich so, dass schon viel auch Präsenz jetzt bei der Villa Viva gefragt ist und ich jetzt auch dann die Familie teilweise mit in der Villa Viva ist, damit wir es einfach, also es dann auch miteinander sich so vermischt. Ist natürlich so, ey, das ist etwas, was entstanden ist aus einem Freundeskreis und es lässt sich für mich manchmal gar nicht so richtig trennen, was ist denn jetzt eigentlich privat und was ist jetzt eigentlich Arbeit? Das verschwimmt, das ist manchmal super, weil das halt irgendwie so familiär ist alles und manchmal ist es auch schwierig, weil man es halt eben nicht einfach abstreift, nach Hause geht und das war's. Mir ist es persönlich sehr wichtig, dass ich auch Zeit mit meinen Kindern habe, ungestörte Zeit mit meinen Kindern habe. Wir alle kennen das aus der Corona-Zeit. Für mich ist das Stressigste, was es gibt, auf der einen Seite Kinder, auf der anderen Seite Arbeit, das zusammenzubringen, noch in einem Zoom-Meeting oder noch irgendwas am Handy machen zu müssen, während man eigentlich für die Kinder verantwortlich ist, ganz schlimm für mich. Und deswegen ist für mich einfach wichtig, dass ich einen guten Draht zu meinen Kindern habe, zu aller jeder Zeit und dass ich Zeit mit denen verbringen kann. Und das muss immer auch gewährleistet sein, weil ansonsten könnte ich das nicht genießen. Gleichzeitig ist es schon auch so, dass die Familie natürlich auch bereit ist, manchmal so intensive Phasen wie jetzt dann auch zu unterstützen. Und ja, von daher, ich gebe mir Mühe. Ich brauche Zeit manchmal, ich merke manchmal, ich brauche dann Zeit für mich. Einfach, sonst werde ich unglücklich. Ich kann dann irgendwann merke, ich will nie, und das ist dann so wie, die Tasse ist voll. Ich will dann niemanden mehr sehen. Ist egal, worum es geht. Ich habe dann einfach, und dann merke ich, okay, vor allem früher hatte ich das, bis ich festgestellt habe, ich brauche ab und zu Zeiten mal kurz nur für mich. Und wenn ich schaff's, die mir immer mal wieder zu nehmen, dann ist es gesund für mich.
Okay, weil du jemand bist, der generell ja relativ viel macht. Wir haben ja von diesen verschiedenen Stationen in deinem Leben jetzt gehört und dass du irgendwie jemand bist, der immer wieder eine neue Idee hat oder hier ein neues Projekt oder da nochmal was ganz anderes macht, was er vorher noch nie gemacht hat. Was ist so das Nächste, was in deinem Kopf ist, was du planst anzufangen, wenn das jetzt mal alles eröffnet ist mit der Villa Viva?
Es ist ja so, auch bei der Villa Viva muss man ja sehen, das war ja gar nicht von langer Hand von uns geplant und dann ist es passiert, sondern es war eigentlich eine zufällige Begegnung und daraus ist es dann erst entstanden. Also es ist auch ganz viel, oh Mist, jetzt ist hier eine Energie, jetzt ist hier eine Möglichkeit, jetzt ist hier Potenzial und dem dann folgen. Und das ist jetzt einfach dran, das muss jetzt einfach gemacht werden, weil es ist jetzt da und es passt insgesamt zum großen Ganzen und so weiter. Also es hat auch häufig diese Qualität. Und manchmal natürlich gibt es auch jetzt mal Sachen, die dann von langer Hand geplant sind, würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen so der Korridor, wo man schon einen Korridor der Möglichkeiten so eingrenzt und dann darauf wartet, dass dann hoffentlich in dem Bereich mal was passiert und aufkommt. Und ja, da ist auch was jetzt gerade im Raum. Müssen wir aber erst bis Ende des Jahres schauen, ob das sich wirklich manifestiert oder ob es einfach etwas ist, was sich wieder in Luft auflöst.
Das klingt jetzt total rätselhaft.
Ja, genau, das ist auch richtig so. Deswegen soll auch genauso klingen. Ich erzähle dann gerne zum nächsten Podcast mehr darüber.
Das ist doch ein schöner Schluss. Vielen Dank, Benny Adrian, dass du hier warst.
Spaß gemacht, danke.